Herr Jesus Christus, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Vor einiger Zeit habe ich mal einen jungen Erwachsenen gefragt, den ich kannte, was muss denn eine Predigt eigentlich für dich sein? Und dann sagt er zu mir, eine Predigt, die muss mich entertainen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal geht es mir ganz ähnlich. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich sage einfach du für den Gottesdienst beim Ziel, für den reden wir uns alle mit du an, egal ob wir Professor sind, Doktor oder Landrat oder einfach nur ganz normale Menschen. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt so tue, aber damit kommt etwas auch rüber, wie wir das als Kultur leben. Ich hoffe, dass sich niemand stört. Ja? Ja, unterhalten. Vielen Dank. Weil es er so zu mir gesagt hat. Genau, also aber das Thema ist klar, eine Suche nach Unterhaltung. Und das war in diesem Fall eben so, dass er das sucht. Und wenn ich ehrlich bin, mir geht es manchmal ganz genauso. Vor allem in der Weihnachtszeit werden wir überfüllt mit Unterhaltung. Man kann leckere Dinge kaufen und essen, man kann sich gut unterhalten. Und das ist auch nicht schlecht. Also ich genieße den Lebkuchen und ich genieße auch mal einen Glühwein. Aber eigentlich ist die Adventszeit eine Einladung, etwas nochmal grundsätzlich neu zu machen und neu zu denken und neu anzugehen. Eigentlich eine Gelegenheit, um nicht bei dem zu bleiben, von dem er herkommt. Denn der Himmel ist aufgerissen. Das ist ja die großartige Botschaft. Gott ist jetzt da. Daran erinnern wir uns. Und deshalb lautet die Einladung, jetzt etwas grundsätzlich neu anzugehen. Ich habe heute drei Szenen dabei. Zwei Gelingensfaktoren für den Glauben und eine Einladung. Und ich lade jeden ein, das mitzunehmen, was ihm gut tut und das andere liegen zu lassen. Drei Szenen. Vor einiger Zeit war ich mit meinen drei Kindern, 2, 4 und 6 Jahre unterwegs und das ist herrlich jetzt, wo so viele Pfützen da waren, da laufen die mit Gummistiefeln in jede Pfütze und die wird begutachtet und genau kontrolliert, was man da alles machen kann. Und als wir noch so einen Kilometer von zu Hause entfernt waren, da sagt mein 4-Jähriger zu mir, er muss jetzt wirklich ganz dringend aufs Klo. Ein ganz menschliches Bedürfnis und es muss jetzt sein. Da wir schon wieder in Laufrichtung Richtung Ort waren, habe ich gedacht, was machen wir jetzt am besten? Und ich habe zu ihm gesagt und zu meinem Großen, hey, rennt einfach vor. Das wird schon. Das schafft ihr. Und die sind losgerannt und ich bin mit der kleinen Tochter hinterhergelaufen. Und als ich dann zu Hause vor der Tür war, da steht mein Mittlerer und der Große vor der Tür und er schaut mich ganz betröppelt an, der 4-Jährige. Es war zu spät. Und warum war es zu spät? Weil ich hatte den Schlüssel in meiner Hosentasche. Also ich war sowas von schuld an der Sache. Und was ich gelernt habe, ist, manche Dinge können einfach nicht warten. Manche Dinge können nicht warten. Und das finde ich ist ein schönes Bild auch für unseren Glauben und für unser Leben mit Gott. Manche Dinge, wenn das in dem Moment für uns dran ist, mit ihm etwas Neues anzufangen, dann kann das nicht warten. Dann ist die Gelegenheit am Schopf zu packen. Manche Dinge können nicht warten. Wir Menschen brauchen manchmal Pausen. Das kann nicht warten, sonst werden wir krank. Und ich möchte uns herzlich einladen, auch diese Adventszeit als eine Gelegenheit zu nutzen, Pause zu machen. Als eine Gelegenheit zu nutzen, mit Gott neu anzufangen. Umzukehren. Das will eigentlich Adventszeit uns sagen. Eine Einladung zur Umkehr. Und nicht mehr zu warten, nicht mehr aufzuschieben, sondern anzupacken. Und das Schöne ist, dafür haben wir einen Schlüssel. Denn Gott hat den Himmel geöffnet und aufgemacht. Und wir Christen haben solch einen Schlüssel von ihm bekommen, um für andere etwas aufzuschließen, ihn herauszuholen aus der eigenen Hosentasche. Auch daran dürfen wir uns erinnern in der Adventszeit, dass wir solch einen Schlüssel haben, der aufsperrt, damit Leben einfach nicht in die Hose geht. Und damit Menschen einen Ort haben, wo sie mit dem ganzen Schlamassel hin können. Bei Gott haben wir so einen Ort. Deshalb ist er am Kreuz für uns gestorben. Und daran erinnern wir uns auch in der Adventszeit. Denn, und so sagt uns schon der Wochenspruch, da steht es ja, seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Komm und sieh zu diesem Gott, der dich nicht mit den Dingen, die dich niederdrücken, alleine lassen will. Zweitens, eine andere Szene: Nach einem Gottesdienst kommt ein älterer Herr auf mich zu, er hat Landwirtschaft und er hat seinen Sohn hereingeholt in die Landwirtschaft und jetzt merkt er, es kommt zu Konflikten. Manchmal sind es ja ganz natürliche Geschichten, ne, zwischen alt und jung. Das sind unterschiedliche Perspektiven, die aufeinander klatschen. Und es führt manchmal zwangsläufig zu Konfliktsituationen. Das heißt ja nichts anderes wie aufeinanderprallen, aufeinanderstoßen. Das ist an sich nicht schlecht. Das passiert immer wieder, besonders dann, wenn wir uns richtig nahe sind. Dann ist es ganz schnell passiert, dass wir aufeinander klatschen. Konflikte. Und jetzt müssen sie sich einigen. Wie geht man damit um? Und vielleicht sind uns das Thema gar nicht so unbekannt, auch in der Gemeinde. Jung und alt ist auch so ein bestimmter Konflikt, der dort oft ausgetragen wird, der sich dann manchmal in der Musik auswirkt oder an anderen Stellen. Ist eine Frage der Perspektiven. Es ist keine Überraschung, das ist so. In der Bibel wird es beschrieben. Die ältere Generation hat den Auftrag, der jüngeren Generation etwas vom Glauben zu erzählen. Das wissen wir schon seit 1. Mose. Die Älteren sollen den Jüngern etwas über den Glauben erzählen, sodass sie etwas davon verstehen. Das ist unser Dienst an der jungen Generation. Und das ist aber nicht konfliktfrei. Und in der Bibel wird beschrieben, dass am Ende der Zeit diese Konflikte noch zunehmen. Und dann wird in der Bibel erst Lukas 1,17 beschrieben, dass sich die Älteren zu den Jüngeren bekehren. Und es hat zur Folge, dass sich auch die Jüngeren zu den Älteren bekehren. Das finde ich spannend. Das heißt also, wenn man so will, wir Älteren sind eingeladen, den ersten Schritt zu tun. Im Umgang mit Konflikten. Ich will aber vor allem eins sagen heute, wenn wir den Eindruck haben bei dem Thema, was an Schmerz in unseren Beziehungen vorhanden ist, jemand anders sollte den ersten Schritt auf mich zutun, dann ist es eine wichtige Markierung für mich selbst, genau es andersherum zu machen. Auch daran will uns die Adventszeit jetzt gerade erinnern, den ersten Schritt zu tun auf andere zu. Das gefällt Gott, wenn wir den ersten Schritt tun. Und in der Bibel wird beschrieben, dass auch dann der andere bewegt wird, weil wir gehen doch nicht allein auf den anderen oder die andere zu. Da geht doch Gott mit. Das wird den anderen bewegen. Ich weiß nicht, ob gerade, wenn ich so etwas sage, bei dir ein Bild hochsteigt oder dir jemand in den Sinn kommt. Dann lade ich dich ein, das nicht wegzuschieben, sondern genau auf die Person zuzugehen in der Adventszeit. Damit es nicht beim Zusammenstoßen bleibt, sondern Versöhnung geschieht, denn dafür ist der Herr in diese Welt gekommen. Ankunft der Versöhnung und des Friedens. Die dritte Szene. Im gleichen Gottesdienst kommt auch ein Mensch auf mich zu, um die 50 Jahre, und er erzählt mir, dass es ihm schwerfällt, zum Glauben zu stehen. Nicht in der Gemeinde, nicht im Gottesdienst. Da ist es ja klar, man ist unter Gleichgesinnten, da kann man sich hervorragend unterhalten. Und am Arbeitsplatz schaut für ihn die Welt aber schon wieder ganz anders aus. Da fällt es ihm schwer. Natürlich, wenn jemand auf ihn zukommt und sagt, Mensch, warst du auch am Sonntag im Gottesdienst? Ich habe eine interessante Predigt gehört, da hat mich manches aufgeregt, aber insgesamt war es schon sehr anregend. Dann ist kein Problem für ihn, dazu etwas zu sagen. Ja, um was ging es denn genau? Das ist kein Problem für ihn. Aber wenn jetzt jemand vorbeiläuft, der betröppelt ausschaut zum Beispiel und er sagt, naja, es ist gerade Advent, das fällt ihm ganz schwer und Gott hat dich lieb, den gibt es in dieser Welt. Also sowas kann er sich gar nicht vorstellen. Am Arbeitsplatz, das geht nicht. Aber gleichzeitig macht ihm das, dass er da nicht drüber reden kann, große Mühe. Also ein richtiger innerlicher Schmerz. Und er sagt mal so einen Satz wie, dass Jesus ja mal gesagt hat, wenn ihr mich vor den Menschen bekennen werdet, dann werde ich euch auch vor dem Vater im Himmel bekennen. Und es drückt ihn richtig runter. Ich habe mal vor, ich glaube, 4 Jahren so ein Seminar gemacht zum Thema Fußball verrückt und trotzdem Christ. Und da waren 100 junge Leute dabei, sage ich mal zwischen 16 und 25. Und in diesem Seminar, da haben wir einen Fragebogen gehabt, konnte man ankreuzen, wie es einem da damit geht. Eine Frage lautete, was fällt mir besonders schwer? Und dann gab es auch Ankreuzelmöglichkeiten und eine Möglichkeit war, zu meinem Glauben zu stehen. 99% aller haben das angekreuzt. Also nicht in der Gemeinde zum Glauben zu stehen, sondern eben im Fußballverein. Also wenn es dir da manchmal schwerfällt damit, dann bist du auf jeden Fall nicht allein. Das ist nicht leicht. Ich erinnere mich auch noch gut, als ich mal nach der Spielerversammlung, ich habe das selber mal gespielt, da im Verein aufgestanden bin und da ging es ja um das Fußballspiel und dann habe ich gesagt, und herzliche Einladung übrigens davor, wir machen einen Brunchgottesdienst, komm damit dazu. Das klopft aber da am Hals. Das ist nicht leicht, weil es mit anderen Menschen zu tun hat. Und wir Menschen stehen in der Gefahr, Angst zu haben von den anderen und vor allem, wie sie über uns denken. Hat die Bibel mehr dazu geschrieben, zur Menschenfurcht. Die Sprüche beispielsweise sagen, Menschenfurcht bringt Zerfall, aber wer sich auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht hält uns manchmal sogar vom Glauben ab. Weil wir denken, was könnte denn die oder derjenige über mich denken? Es drückt sich übrigens auch darin aus, dass wir immer noch, obwohl wir ja so modern und fortschrittlich sind, dass wir häufig nicht uns vorne hinsetzen, sondern erstmal nach hinten gehen. Wie wäre denn das, wenn wir einfach nach vorne gehen würden bei einer Veranstaltung und zum Landrat gehen würden und sagen, ja, herzlich willkommen. Ich bin zwar nicht der Gastgeber der Veranstaltung, aber ich bin der Matthias und freue mich einfach, dass Sie da sind. Das fühlt sich komisch vor uns an, ne? Ja, aber warum denn? Der ist ein Kind Gottes und ich auch. Ich bin ein Vertreter des Reiches Gottes. Gott hat mich lieb. Und als so jemand gehe ich zu so jemand hin und sage ihm, dass Gott ihn auch lieb hat. Und das kann ich ja in anderen Worten sagen, so wie ich es gerade gemacht habe. Wir sind doch auf Augenhöhe. Leider sind wir so durchs Mittelalter geimpft und es hat sich in uns eingeprägt, da haben wir nichts verloren. Oh, was für ein großer Mensch. Menschen machen uns leider Angst. Aber die gute Nachricht ist, auch der Adventszeit und Weihnachten, Gott kommt in diese Welt, der uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und er gibt uns ein Selbstbewusstsein, das vom Himmel geprägt ist. Und deswegen können wir auf jeden zugehen und immer in der ersten Reihe Platz nehmen. Alles, was uns zurücksetzen will, ist nicht von Gottes Welt. Herzliche Einladung zu einem neuen Selbstbewusstsein. Genau dazu ist Advent geworden, dass wir mit einem neuen Namen durchs Leben gehen können, als Kinder Gottes. Probiert's mal aus. Kommt und schaut's euch an. 3 Szenen, 2 Gelingensfaktoren und ich nehme uns mit hinein von diesen 3 Szenen her kommend in einen Text aus Johannes 1, 35 bis 51. Da geht es eben um die Berufung der ersten Jünger. Das ist eine Geschichte, da ist es wie beim Staffellauf. Da wird der Staffelstab des Glaubens einfach immer weitergegeben durch Menschen. Und sie arbeiten einfach mit der Einladung, komm und schaust dir mal an, wie das mit dem Glauben ist. Ich weiß nicht, was du heute hier mitgebracht hast. Die Einladung lautet für dich, komm und schau dir das mit dem Glauben einfach mal an oder wieder neu an. Und bleib nicht bei dem stehen, was du immer gemacht hast. Hier steht, am nächsten Tag stand Johannes abermals da und 2 seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, schau es dir an, das ist Gottes Lamm. Und die 2 Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Er fragt eigentlich, was habt ihr für Sehnsüchte? Was hast du für eine Sehnsucht? Was brauchst du, um gut leben zu können? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Besser könnte man übersetzen, wo ist deine Bleibe? Und eigentlich fragen sie dann danach, wo ist die Präsenz deiner Liebe, deiner Herrlichkeit? Wo ist der Himmel? Wo ist das Gute für unser Leben? Und er sprach zu ihnen, kommt und seht. kommt und macht euch bitte selber ein Bild davon. Das ist meine Einladung. Schaut es euch mal an, geht mal ein Stück mit, probiert es mal aus. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, der Johannes gehört hatte und Jesus nachgefolgt war, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Gesalbte. In diesem Wort des Gesalbten steckt schon dann das drin, was wir am Kreuz erleben. Dass der Gesalbte, das Salböl, zerbricht an diesem Kreuz und ausströmt in die ganze Welt. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Wer sich von Gott einladen lässt, wer sich von Jesus einladen lässt, bekommt einen neuen Namen, ein neues Selbstbewusstsein. Fels, Kinder Gottes. Wer mit ihm geht, wird immer wieder neu auf die Beine gestellt und kann hinstehen, weil Gott ihn aufstellt. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Mach dir bitte selbst ein Bild. Und lass dir nicht von anderen Leuten was erzählen, sondern prüf das selber mit dem Glauben. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Und eigentlich fragt er: Woher weißt du, wer ich wirklich bin? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Das finde ich schön, dass Jesus ihm die Gelegenheit gibt, selbst ein Urteil zu bilden. Er kommt von sich aus darauf, wer Jesus ist. Das finde ich interessant für uns als Kirche, als Christen, dass wir die anderen zu nichts zwingen müssen, sondern sie sich selbst ein Urteil bilden können, wenn wir sie einladen, sich selbst ein Bild zu machen. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Der Himmel ist offen. Und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Komm und schaust dir an, bilde dir selbst ein Urteil und erlebe, wie es ist, wenn sich der Himmel öffnet in deinem Alltag und gerade in dieser Adventszeit. Das ist die Einladung. Zwei Gelingensfaktoren des Glaubens. Erstens Vertrauen. Beim Glauben geht es um Vertrauen, dass es sich lohnen könnte, mitzugehen mit dem, der mich einlädt. Sich mir selbst ein Bild zu machen, dazu braucht es einen ersten Schritt und der setzt Vertrauen voraus. Das heißt so viel wie: Ich verlasse mich auf etwas. Sich auf etwas verlassen heißt ja: Ich verlasse mich und die Dinge, die ich gewohnt bin. Ich verlasse mich mit dem, worauf ich bisher im Leben stehe. Ich verlasse mich und lasse los und gebe mich ganz Jesus hin. Bei der Berufung der ersten Jünger im Markus-Evangelium wird es ganz plastisch vor Augen geführt. Das sind die Fischer, die uns vorgestellt werden als Leute, die an ihren Netzen knüpfen, also richtige Profis. Das beherrschen die, das macht ihr Leben aus, das können sie am besten. Und das Interessante ist, da kommt Jesus zu ihnen und sagt zu ihnen: Folgt mir nach. Und dann lesen wir, und sie verließen ihre Netze. Das heißt ja, sie verlassen das, was sie am besten können, woraus sie ihre Anerkennung beziehen, wo sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie werden also von dem herausgerufen, damit sie daraus nicht ihr ganzes Leben ableiten. Ich weiß nicht, was du besonders gut kannst und woraus du deine Anerkennung ziehst. Jesus lädt dich ein, es nicht von den Dingen abhängig zu machen, die du gerade besonders gut kannst. Sondern die Einladung zum Glauben heißt, sich selbst zu verlassen und ganz auf Gott zu setzen. Das beginnt mit der Einladung, komm und schau dir das mal an. Die Fischer werden später, und das wird euch sicherlich direkt einfallen, natürlich wieder fischen. Ja, aber anders. Sie haben losgelassen, zum ersten Mal losgelassen. Und es ist eine Einladung der Adventszeit, loszulassen von mir selbst und die Dinge, die ich besonders gut kann, um dann mit einer neuen Perspektive dorthin zurückzufinden. Es geht übrigens weiter. Es werden uns die Söhne des Zebedäus vorgestellt, zu denen Jesus genauso sagt, folgt mir nach. Und sie verließen ihren Vater, den Zebedäus. Die haben so super Beziehungen gehabt, wunderbare Beziehungskompetenz. Sie ziehen ihr Leben aus der Beziehung auch zu ihrem Vater. Das ist was Wunderschönes. Deswegen werden sie auch so benannt, die Söhne des Zebedäus. Aber Jesus lädt genauso ein, an dieser Stelle das zu verlassen, wo sie besonders kompetent sind und alles herausziehen für sich. Loslassen. Und die erste Beziehung mit Jesus zu leben, um dann Beziehungen ganz anders im Leben gestalten zu können. Vertrauen heißt loszulassen, sich selbst zu verlassen und ganz auf Gott zu setzen. Und der andere Punkt, der heißt Sprache. Marieke Rahn, unsere neue Sekretärin für die Arbeit mit Geflüchteten, das Projekt heißt Damit aus Fremden Freunde werden im CVD im Landesverband, die hat gerade einen Artikel in unserer neuen Ausgabe der Streiflichter geschrieben unter dem Thema interreligiöser Dialog. Und der ist überschrieben mit der Überschrift Sprache lernt man, indem man spricht. Und ich glaube, das passt auch ganz gut für uns und unseren Glauben. Glauben lernt man, indem man ausdrückt, was einen wirklich im Moment bewegt mit Gott. Indem wir sagen, ihm sagen im Gebet, wo wir zweifeln, wo wir nichts sehen, wo wir ganz weit weg sind. Wenn wir das tun, werden wir merken, dass wir näher zu Gott kommen. Möchte ich einladen, egal was du mitgebracht hast, es zum Ausdruck zu bringen, zu beten, auf jemanden zuzugehen, dem dein Vertrauen gehört. Ich lade dich auch ein, nach dem Gottesdienst gerne zu mir zu kommen und ich bin bereit, mit dir zu beten. Aber vielleicht hast du ja auch ja sofort jemanden im Blick, mit dem du beten könntest. Egal, was dich bewegt, ob Zweifel oder Unsicherheit oder ob du gar nicht vorstellen kannst, ob das mit dem Glauben was für dich sein könnte, behalt's nicht einfach in deinen Gedanken, sondern sprich's in einem Gebet. Oder sprich's mit jemandem durch, auch wenn du Sorge hast, der könnte zerschrecken, dass ich gerade von Zweifeln zerfressen bin. Bitte sprich dort drüber. Und du wirst merken, da wird sich bei dir was verändern. Zwei Gelingensfaktoren des Glaubens, Vertrauen. Lass los von dir selbst und den Dingen, wo du denkst, dass sie dich ausmachen und setze ganz auf Jesus, um dann wieder zurückzufinden zu den Dingen, die dich besonders ausmachen und sie neu zu machen. Und die andere Einladung, sprich über das, was dich bewegt, mit Gott und mit anderen Christen. Das ist nötig, damit wir im Glauben wirklich leben können. Advent, eine Einladung zur Umkehr und Dinge ganz neu zu machen. Und zum Schluss eine Einladung. Die Einladung heißt ja, komm und sieh. Geh mit dorthin, wo der ist, der Himmel und Erde gemacht hat, der den Himmel geöffnet hat und möchte, dass du in diesem Himmel lebst und jetzt schon etwas durch dich von diesem Himmel in dieser Welt sichtbar wird. Ein Freund von mir hat berichtet, dass er immer wieder für seinen Vater gebetet hat. Der Vater wollte mit dem Glauben nichts zu tun haben und hat es seinem Sohn auch immer wieder spüren lassen. Er hat gesagt, es ist nichts für mich. Und der Sohn, der war mutig, der hat es immer wieder angesprochen. Also ich weiß, wie schwer das ist, in der Familie über den Glauben zu reden. Aber er wollte da dranbleiben, weil er für sich gemerkt hat, das ist nicht was, wo ich recht haben will mit dem Glauben. Es geht mir darum, dass mein Papa auch etwas von diesem Himmel in seinem Leben spürt und dass er nicht nur auf sich selbst bezogen bleiben muss. Das ist nämlich traurig. Ich möchte, dass er nicht mit seinem Schlamassel allein bleiben muss, sondern dass er einen Ort hat, wo er los wird. Und deswegen hat er auch Traktate mitgebracht, er hat ihm immer wieder Bücher geschenkt, er hat ihm auch Dinge vorgelesen, er ist da dran geblieben. Und eines Tages war der Papa richtig krank und musste ins Krankenhaus und hat ihn immer wieder besucht. Und eines Tages hat er unbedingt den Eindruck gehabt, er muss jetzt ins Krankenhaus gehen. Und er ist hingegangen und der Vater hat sich mit ihm unterhalten und hat irgendwie, hat er gesagt, ja, ich möchte jetzt auch endlich mal diesen Vater kennenlernen, von dem du immer sprichst. Plötzlich hat das, was der Sohn gemacht hat, er hat immer wieder gesagt, komm und schau es dir mal an, bilde ein eigenes Urteil. Hat es eine Wirklichkeit bekommen in dem Mann, unerwartet, weil Gott in seinem Leben gewirkt hat. Und dann, finde ich, hat der Sohn das wunderbar gemacht. Er hat einfach für seinen Vater gebetet. In dem Moment. Da braucht es keinen Arzt, keinen Theologen und sonst irgendjemand, da ist nur der Sohn gefragt. Und er spricht mit ihm ein Gebet. Jesus Christus, du siehst meinen Vater und den Wunsch, dass er zu dir gehört. Nimm ihn auf in dein Reich und sag zu seinem Vater, du bist jetzt ein Kind Gottes. Und es reicht aus für ein neues Leben. Eine Geschichte, die unsere Geschichte sein kann. Entweder als derjenige, der sich's noch nicht anschauen wollte oder diejenige, oder als derjenige oder diejenige, die da sind, um für jemand anders zu beten und den Himmel aufzuschließen. Meine herzliche Einladung in dieser Adventszeit, Türen aufzumachen, damit das Leben von Menschen nicht in die Hose geht. Meine herzliche Einladung ist, in dieser Adventszeit Konflikte anzugehen und den ersten Schritt zu tun. Denn Advent ist eine Zeit der Umkehr. Und herzliche Einladung, diese Adventszeit zu nutzen für unser Selbstbewusstsein als Kinder Gottes. Machen wir uns bewusst, dass die Sünde nichts lieber macht, als an diesem Selbstbewusstsein zu kratzen. Dazu braucht es gegenseitige Ermutigung. Und dafür sind wir heute im Gottesdienst zusammen. Die Adventszeit lädt uns ein, loszulassen und ganz auf Gott zu setzen. Auszudrücken, was im Glauben bei uns vorhanden ist oder auch nicht. Und die wunderbare Hoffnung, dass Gott mit uns immer wieder aufs Neue anfängt und uns etwas von seinem Himmel schenkt. Amen.